So, frisch gestärkt.
Frisch
gestärkt. Also,
Prost.
Zum Wohl. Gibt's jetzt unseren Journal Club. Wir hatten, haben heute nur 6 Studien. Nur in Anführungszeichen, weil wir gar nicht so viel Zeit hatten zwischen der letzten und dieser Folge. Weil ich bald Urlaub habe. Ich bin 3 Wochen nicht da. Also.
Genau.
Torben fängt an.
Wir haben trotzdem ein paar interessante Sachen gefunden. Meine erste Studie. Blood Culture Results Before and After Antimicrobial Administration in Patients with Severe Manifestation of Sepsis, a Diagnostic Study. Veröffentlicht in Annals of Internal Medicine im September 2019. Schon im Studium wurde mir eingebläut, Asservierung von Blutkulturen vor antibiotischer Therapie.
Mir auch.
Im One-Hour-Sepsis-Bundle, der Sepsis 3, wurde das Ganze so ein bisschen abgeschwächt, weil nämlich gesagt wurde, dass zwar Blutkulturen vorher gewonnen werden sollten, aber die Gewinnung auf gar keinen Fall die antibiotische Therapie verzögern sollte. Wir wissen beide, dass das Ganze in so einer belebten ZNA manchmal gar nicht so leicht zu koordinieren ist. Dies ist eine prospektive Observationsstudie, Multicenter, 7 Notaufnahmen. Alle Studienteilnehmern wurden vor und nach Antibiotikagabe Blutkulturen abgenommen. Das heißt, sie waren ihre eigene Kontrollgruppe.
Die armen Patienten.
Wenn man das so will. Schwere Sepsis wurde definiert in dieser Studie als systolischer Blutdruck unter 90 oder Laktat größer 4 Millimol pro Liter. Es wurden 325 Patienten eingeschlossen. 31,4% hatten vor der Antibiotikagabe positive Blutkulturen. Nur 19,4% der Patienten hatten nach der Antibiotikagabe positive Blutkulturen.
Schon beeindruckend.
Genau. Die Sensitivität der postantibiotischen Blutkulturen lag also circa bei 52,9%, wenn man die präantibiotischen Blutkulturen als Goldstandard sieht. Mhm. Ja, wenn das Blutkulturen nicht immer positiv sind, das wissen wir beide.
Ja,
aber 52,9% ist natürlich extrem mies. Ja, Limitation der Studie muss man sagen, nur schwere Sepsis wurde eingeschlossen. Es wurde keine Unterscheidung nach Sepsis-Fokus vorgenommen. Okay. Es könnte ja sein, dass eine pulmogene Sepsis, dass es da anders ist und bei einer Chol-Angiosepsis wieder anders. Relativ kleine Patientenzahl. Ich meine, 325 ist für eine Sepsis-Studie schon in Ordnung, aber ist jetzt auch nicht beeindruckend groß. Und was mich gestört hat, der Abstand zwischen Antibiotikagabe und Blutkulturentnahme wurde nicht erläutert. Also ich meine, war das jetzt eine Stunde oder waren das nur Antibiotikum ist reingelaufen?
Und so dann direkt hinterher wieder.
Ja. Genau. Das hat mich noch so ein bisschen gestört. Aber im Großen und Ganzen bestätigt diese Studie endlich mal unser tägliches Handeln und ändert es nicht. Ja.
Das muss ja auch mal sein.
Blutkulturen vor Antibiotikagabe sind besser. Und was es auch bestätigt, was ich ganz angenehm finde, Antibiotika wirken.
Ja, also das, Gott sei Dank, irgendwas, was wirkt in der Medizin, das ist ja schon mal viel wert.
Ja.
Ich habe auch eine Studie und die heißt Increased Sensitivity of Focused Cardiac Ultrasound for Pulmonary Embolism in Emergency Departments Patients with Abnormal Vital Signs Academic Emergency Medicine, September 2019. Das ist eine prospektive Multicenter-Studie mit 6 Notaufnahmen, nicht 7 wie bei dir gerade, sondern hier nur 6. Und es geht darum, wie sensitiv ist eigentlich, die nennen es jetzt Focus, also Ultrasound, also Ultraschall am Patientenbett, fokussiert darauf, auf die LAE sozusagen, um eine LAE zu identifizieren, bevor man ein CT angemacht hat. Also kann man sich vielleicht jetzt CT sogar sparen.
Ja.
Vor allen Dingen bei instabilen Patienten. Man hat 136 Patienten untersucht, wobei spannend fand ich, man hat sehr diverse Untersucher genommen. Also man hat ab Medizinstudenten im 3. Studienjahr bis zu Fellows in Emergency Medicine war alles dabei.
Die das Fokus durchgeführt
haben.
Okay.
Man hat den Medizinstudenten natürlich vorher beigebracht, worauf sie zu achten haben. Also ist klar, die hat manchmal gesagt, ja, guck mal. Man hat insgesamt 5 verschiedene Zeichen untersucht. Einmal, ob es eine Dilatation des rechten Ventrikels gab. Einmal, ob die Tapse positiv war. Tapse ist vielleicht für die, die das nicht so damit zu tun haben, das ist, nennt man Tricuspid Annular Plane Systolic Excursion. Und das guckt man, wie sich das Myokard Richtung des Rings der Tricuspidalklappe von Diastole zu Systole verkürzt.
Für alle, die keine Ahnung haben, wovon er redet, ich bin bei euch.
Ich habe auch keine Ahnung, wovon. Ich habe mir das von meiner Frau erklären lassen. Ja, also das, die ist ja Kardiologin, ich war auch so, ich habe auch das gegoogelt und was ich gefunden habe, ist eine Doktorarbeit von 2015 oder 14 zu dem Thema. Gibt es
vielleicht YouTube-Videos?
Habe ich jetzt nicht nachgeschaut, bestimmt. Aber es ist also, TAPS ist, liest man auch immer ein Echo befunden. Also TAPS hat man untersucht, man hat tricuspidalen Reflux untersucht, also einfach, ob es ein Reflux durch über die Tricuspidalklappe gab, paradoxe Septumbewegung und das McConnell-Zeichen. McConnell-Zeichen hatte ich auch noch nie gehört. Hast du schon mal McConnell-Zeichen gehört?
Nein.
Das ist die Akinesie des mittleren Septums. Im Herzen, ich rede immer vom...
Ja, ja, schon klar.
Ist klar, aber bei einer normalen Beweglichkeit der Herzspitze. Und das ist wohl spezifisch für Lungenembolie.
Mhm.
Wusste ich auch nicht. Also, ne, ich stelle diese Studie vor, ja. ihr lernt schon richtig was. Also nicht nur diese Studie, sondern auch zwei Echozeichen sozusagen. Aber kommen wir zu den Ergebnissen. Die Gesamtsensitivität des Echos war 92% und die Spezifität 64%, wenn man über alle Patienten schaut. Spannend wird's dann, wenn man die Untergruppen sich sozusagen dieser Studie anguckt. Weil wenn man nur die Patienten mit einer Herzfrequenz von mehr als 110 pro Minute anschaut, ist die Sensitivität 100%. Die Spezifität ist trotzdem nur bei 63%, aber man erfasst um 100% Patienten, die da irgendein Zeichen positiv haben.
Okay.
Die beste Sensitivität bestand dann, wenn die Tapse kleiner als 20 mm war. Jetzt erinnern wir also Tapse. Mhm. Was war Tapse nochmal, Torben?
Die, nein, ich kann es nicht vernünftig erklären.
Ja, also das ist dann, wenn sich das Myokard Richtung Tricuspidalklappenring, ja, der liegt ja oben in dem Herzskelett in der Ebene, wie der, um wie viel Millimeter der sich von Diastole zu Systole verkürzt.
Aber das ist ja schon nicht mehr eben...
Das, also muss man schon ein bisschen Echo für können, damit man das messen kann. Sagt meine Frau.
Ja.
Also das ist... Deshalb, man hat auch festgestellt in dieser Studie, dass es zwar ein sehr gutes Verfahren ist, aber dass es trotzdem sehr untersucherabhängig ist.
Also was du bei Ultraschall immer hast.
Was du bei Ultraschall immer hast, aber ich glaube als Fazit, und das ist auch das, was mir wichtig ist, und deshalb habe ich die Studie auch gewählt, um sie hier vorzustellen, ist, dass Focus oder Pocus oder wie auch immer wir es nennen wollen, dass es wichtig ist und dass man es ausbilden sollte. Und das ist, glaube ich, auch eine Domäne, die nicht wir Notfallmediziner jetzt spezifisch den Internisten überlassen sollten oder den Chirurgen oder den Radiologen sogar in manchen Universitätskliniken, sondern die eigentlich jeder, der in der Notfallmedizin tätig ist,
eigentlich auch jeder, der Intensivmedizin
tätig ist. Genau, basic-mäßig beherrschen sollte. Ja. Ob da jetzt eine Tapse zugehört.
Okay.
Weiß ich nicht, kann man drüber streiten, aber Rechtsherzbelastung, paradoxe Septumbewegung, finde ich, sind so Sachen, die sollte man schon sehen können.
Und ich glaube, es ist auch noch nicht so weit, dass man da Leute mal eben aus der Notaufnahme entlässt, ohne ein CT-Angio bei einem Verdacht.
Aber es geht hier auch spezifisch um den instabilen Patienten.
Aber die instabilen Patienten auf Intensivstation, die man da nicht mal eben runterfährt, weil sie katecholaminpflichtig sind, für die ist es natürlich extrem spannend, mit denn doch so guter Sensitivität und mäßiger Spezifität eine LAE zu diagnostizieren und gegebenenfalls eine Lyse einzuleiten.
Genau, vor allen Dingen, wenn Sie die Frage stellen zur Lyse, stellt sich ja eigentlich nur, wenn der Patient instabil ist und damit diese Kriterien erfüllt.
Ja. Ja, das war das. Sehr spannend. Meine zweite Studie ist An International Survey about Rapid Sequence Intubation of 10,003 Anesthetists and 16 Airway Experts.
Ja, das ist super, dass du die Zahl auf Deutsch gesagt hast.
Ich musste improvisieren. Das Ganze ist im Oktober 2019 in Anesthesia sondern veröffentlicht worden. Und ich möchte positiv betonen, dass das Ganze, dass der Artikel Open Access ist. Dass man also meine Lieblingsseite SciUp dafür nicht bemühen muss. Also geht auf gar keinen Fall auf SciUp.
Ich wollte gerade sagen, also ist die Seite, auf die man auf gar keinen Fall gehen sollte, ne?
Ja. Genau. Aber die Kollegen waren so nett und haben es Open Access veröffentlicht. Wie genau eine Rapid Sequence Induction oder Intubation durchgeführt werden, in Anführungszeichen muss, darüber wird ja nun viel diskutiert. Die Aspiration ist eines der gefährlichsten Komplikationen in der Anästhesie und Intensivmedizin und Notfallmedizin.
Ja.
Im OP liegt die Aspirationsrate so ungefähr bei 0,01 bis 0,04%. Außerhalb des OPs steigt diese Rate auf 0,5 bis 2,8%. Also außerhalb des OPs haben wir schon
deutlich erhöhtes Risiko.
Deutlich erhöhtes Risiko. Das war jetzt eine internationale, internetbasierte Umfrage. Die Verbreitung des Fragebogens erfolgte über Twitter, Facebook, LinkedIn und wurde über die nationalen und internationalen Fachgesellschaften verbreitet. Ich habe tatsächlich teilgenommen, deswegen
ich bin begeistert.
Fand ich spannend. Die Autoren schätzen, dass sie mit diesen 10.003 Antworten ca. 10% der Anästhesisten weltweit abbilden. Fand ich irgendwie spannend. Das ist
nur eine optimistische Schätzung.
Ja, wobei man natürlich so sagen kann, also in dem kenianischen Krankenhaus, in dem ich mein PJ gemacht habe, da gab es halt nur 2 Anästhesisten für, also die haben da quasi alles geschmissen. Also ich glaube, dass das halt, dass man das halt bedenken muss, dass gerade in den Low-Income-Countries
das deutlich weniger
deutlich weniger gibt. Mhm. Ja, 75% der Befragten gaben an, dass es in ihrem Krankenhaus Guidelines für eine RSI gibt. Das finde ich schon mal relativ viel, muss man sagen. Unterschieden wurde eine RSI-Indikation aufgrund einer Passagestörung, also einem Ileus, Passagestörung im Magen-Darm-Trakt und jeder andere Grund für eine RSI. Ja. In der Gruppe mit Passagestörung wollen 70% der Befragten eine erhöhte Kopfposition haben und nur 20% würden den Patienten gerade lagern. Ja, von 10.000 Anästhesisten. Bei jeder anderen RSI-Indikation war es ein bisschen anders. Da würden nur 44% den Kopf hochlagern und 52% würden ihn gerade lagern. Ja, also es gibt tatsächlich eine Unterscheidung.
Und 4% konnten sich nicht entscheiden.
Nee, die waren uncertain, wie in der Studie stand. Ja. Ähnlich verhält es sich bei einer Magensonde. Im Falle von einer Passagestörung wollen 59% eine Magensonde. Ohne Passagenstörung wollen nur 8% eine Magensonde. Wobei mir unklar ist, ob die Magensonde während der RSI liegen bleibt oder ob sie vorher gelegt wird, abgesaugt wird und wieder gezogen wird. Das geht aus der Studie nicht hervor. Was für mich wirklich überraschend war der Krikoiddruck, weil bei einer Passagestörung wollen 71% der Befragten Krikoiddruck, der bei mir in meiner RSI einfach gar nicht
bei mir auch nicht
vorkommt.
Ich glaube, das ist aber ein Generationending.
In jeder anderen, also bei jeder anderen Indikation wollen es nur 50%, aber selbst 50% finde ich.
Für eine nicht evidenzbasierte Maßnahme muss man halt auch sagen, ne?
Ja, das wundert mich persönlich sehr. Dann wurden ja noch 16 Airway-Experten befragt, wobei mir nicht ganz klar war, was die Leute zu einem Airway-Experten gemacht hat. Also, ja. Von denen wollen die Kopfhochposition bei einer Passagestörung immerhin auch 63%. 82% der Experten wollen diese Position bei jeder RSI haben. Mhm. Ja. Interessanterweise wollen sogar 31% der Experten eine Head-Down-Position bei einer Passagestörung. Also wirklich Kopf runter mit der Überlegung, dass wenn sie erbrechen, dass das vorbeiläuft und nicht aspiriert wird. Habe ich aber in der Praxis tatsächlich noch nie gesehen. Also ich habe davon gehört, dass das Leute machen, habe ich aber noch nie gesehen. Das Einzige, wo sich wirklich alle einig waren, dass Trainees eng überwacht nur RSIs durchführen sollten und nicht alleine. Hier blieb wieder komplett unklar, was in den Ländern als Trainee gilt. Also ist der 5-Jahres-Assistent bei uns
noch ein Trainee?
Oder ist der Facharztstandard? Oder ist der Facharztstandard, genau. Die Head-Up-Position war beliebter in High-Income-Countries, hingegen war der Krikoiddruck deutlich beliebter in Low-Income-Countries. Eine Ausnahme gab es, die UK.
Die machen auch Krikoiddruck.
Die machen auch relativ konsequent Krikoiddruck. Auch die Magensonde war beliebter in Low-Income-Countries, was mich so ein bisschen wundert, weil das noch die Maßnahme ist, die, also zumindest Magensonde legen, absaugen und wieder ziehen, die ich am ehesten durchführe. Jetzt waren das viele Zahlen und eine RSI ist ja mehr als diese 3 Maßnahmen. Also es gibt ja noch viel mehr Faktoren, die man angucken konnte, die da nicht angeguckt haben. Die haben halt speziell diese 3 Faktoren angeguckt. Ich finde nur spannend, wie wenig, wenn man die Studie und auch die ganzen, was dazu liest, alles, was dazugehört, liest, wie wenig Evidenz hinter einer RSI steckt, muss man ehrlich sagen. Also es ist alles unklar. Der Krikoiddruck ist noch das Umstrittenste. Die Position ist komplett unklar, was da vorteilhaft ist.
Ja. In letzter Zeit wurden ja auch wieder die Diskussion um Zwischenbeatmung ja nein geführt. Also
genau.
Das war ja immer so das Dogma, was...
Ja, also das ist, glaube ich, das, was man mitnehmen kann. Was ich noch einen interessanten Punkt fand, den die noch aufgebracht haben, die Diskussion, ob eine RSI mit zwei oder immer mit drei Teammitgliedern durchgeführt werden sollte. Ich glaube, in Deutschland ist es relativ standard, dass wir zu zweit sind. Also eine Schwester plus Anästhesist, gegebenenfalls noch ein Supervisor. Ehrlich gesagt stelle ich mir auch die Frage, was die dritte Person, wenn kein Krikoiddruck gemacht wird, tun soll.
Gut aussehen.
Ja, naja. Limitationen der Studie sind die Rekrutierung über die sozialen Medien wie Facebook, Twitter. Ich glaube, da werden hauptsächlich junge Anästhesisten rekrutiert. Ich glaube, dass man da eine große Gefahr von einem Bias hat. Die Sprache, die Studie war nur auf Englisch. Gerade so, ich meine, jetzt in Europa sollte jeder, der studiert hat, Englisch auf so einem Fragebogenniveau beherrschen.
10.000.
Aber wenn wir jetzt nach Asien oder so gehen, ist das sicherlich kritisch.
Ja.
Ja. Und es war nur übers Internet, was natürlich auch der Zugang zum Internet ist natürlich nicht überall gleich vorhanden.
Ja. Ja. Das ist, also ich fasse zusammen, RSI ist eigentlich unklar.
Es ist.
Was man machen soll, ist unklar.
Genau, und im Endeffekt haben die meisten so geantwortet, wie ich es nicht mache. Also ich lage den Patienten meistens gerade.
Mhm. Auch da, ich kenne, also auch die, unterschiedlich.
Also ich weiß, dass bei uns in der Klinik auch beides gemacht wird, aber die einzigen, die ich Kopf hoch lagere, sind die mit einem hohen Ileus und Zustand nach Gastrektomie. Mhm. Und da bin ich ehrlich, das liegt daran, dass mir eine Gastrektomie, meine einzige Aspiration, die ich in meinem Leben hatte, war ein Patient mit Zustand nach Gastrektomie. Also die einzige OP im OP.
Ja. Ich kann da wenig zu beitragen. Ich kann nur sagen, ich lagere die alle flach. Also ich bin da. Aber es nützt jetzt ja auch nichts, wenn ich jetzt sage, wir machen so und du machst das anders. Also
ich mache keinen Krikoiddruck.
Nein,
mit der Magensonde. Das mit der Magensonde ist so, dass die einen Ileus haben, also die eine Passagestörung haben, von unseren Chirurgen bei uns in der Klinik fast alle eine Magensonde kriegen.
Ja.
Das heißt, die liegt meistens, wenn die zu mir kommen, dann sauge ich sie nochmal ab und ziehe sie raus.
Genau, so mache ich es auch.
Ob ich denen jetzt eine legen würde, wenn sie keine hätten, glaube ich, würde ich auch nicht machen. Nee.
Da sehe ich das Risiko, dann zu erbrechen und dann zu aspirieren, schätze ich viel höher ein, als das Risiko bei der Intubation zu aspirieren.
Aber spannend, ich fand jetzt, die Studie sagt, finde ich, fast gar nichts aus, außer dass man da viel mehr Forschung reinstecken sollte.
Ja.
Aber, ja.
Ich habe auch noch eine Studie. Du hast sogar noch zwei danach.
Ja.
Und zwar heißt die Balanced Crystalloid versus Saline in Sepsis, a Secondary Analysis of a Smart Trial. Auch ganz aktuell, August 2019, American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Und das ist eigentlich so eine Studie, die sagt das, was wir sowieso schon alle wissen, hoffentlich. Nämlich, dass Nazellösung schlecht ist, im Endeffekt. Aber es ist eine Sekundäranalyse der SMART-Studie. Die SMART-Studie war eine Studie, wo man Isotonic Solutions and Major Adverse Renal Events Trial, also wo man sozusagen isotonische Lösung und Major Events für eine Niere her sozusagen untersucht hat. Das war im Prinzip Dialysepflichtigkeit, Nierenversagen. Und diese hatte damals ergeben, dass der Einsatz von balancierten Infusionslösungen im Vergleich zu Nazel die Sterblichkeit und Rate an Nierenversagen reduziert. Welch Wunder. Nun hat man speziell Patienten mit Sepsis rausgesucht. Das waren dann 1641 Intensivpatienten und die hatten auch, oh Wunder, eine signifikant niedrige Sterblichkeit über 30 Tage, wenn sie isotonische Lösungen bekommen haben im Vergleich zu balancierte kristalloide Entschuldigung im Vergleich zu Nazellösung, und zwar von 26,3 versus 31,2%. Das entspricht einer 15,7% relativen Risikoreduktion und einer 4,9% absoluten Risikoreduktion mit einer Number Need to Treat von 20, was ich relativ wenig finde. Und ergibt sogar auch insgesamt eine Reduktion von Nierenversagen von 35,4 versus 40,1, also auch nochmal absolut um fast 5%.
Ja.
Also das heißt, es macht einen signifikanten Vorteil. Und warum habe ich das rausgesucht? Weil ich hier gerne nochmal auf einen Artikel aus dem Internisten von 2015 verweisen möchte, den ich auch in den Shownotes verlinkt habe, wo Herr Kümpers von der Uni Münster damals die Studie gemacht hat und vorgestellt hat, ob man Nazel 0,9% überhaupt noch als Volumensubstitution nutzen soll. Und damals, diesen Artikel habe ich gelesen nach dem Studium und daraufhin habe ich gedacht, so Kristalloide sind relativ gut, Nazel ist richtig blöd und wir haben es ja gar nicht mehr.
Ich glaube, das ist tatsächlich ein amerikanisches Problem. Also, dass die da noch nicht so weit sind, das abzuschaffen. Ich höre ja relativ viel amerikanische Podcasts, Medizin-Podcasts, und da wird tatsächlich in einigen Podcasts immer noch diskutiert, ob man nicht für einige Sachen doch noch Nazel nehmen sollte. Und das ist Foam-Med. Das ist jetzt
aktuell.
Aktuell, und das sind die Leute, die offen sind zur Änderung.
Ja, ich weiß es nicht.
Glaube, also
auch diese Studie zeigt, dass die da nicht recht haben, und es ist ein amerikanisches Journal. Also das.
Ja, das wird kommen bei denen. Die argumentieren dann oft auch mit, ist das wirklich, für Ringer wurde nie nachgewiesen, dass er sich mit dem und dem Medikament
verträgt. Solche Diskussionen kennt man bei uns von der Intensivmedizin ja auch.
Genau.
Das ist manchmal.
Aber deswegen Nazel zu geben als Volumenlösung ist, glaube ich. Aber ich glaube, das ist in Deutschland auch nicht relevant. Also, das macht kaum noch wer. Zumindest nicht die Häuser, die ich kenne.
Gut. Irgendwo vielleicht ganz in Hintertupfingen, wer weiß. Wer weiß das schon so genau?
Ja.
Vielleicht hört er uns ja. Wahrscheinlich dann noch nicht.
Nein. Ich hoffe, wahrscheinlich hört er uns nicht zu. Der es noch benutzt, der hört uns wahrscheinlich nicht zu. Und wenn doch,
lass es einfach.
Genau. Nazel ist tot. Lass es dir gesagt sein. Gut. Meine dritte Studie. Broadly protective human antibody that targets the active site of the influenza virus neuramidase. Science, Oktober 2019. Je nach Zählart und Jahr haben wir in Deutschland bis zu 20.000 Grippetote jährlich. In den USA haben Forscher jetzt bei einem Grippepatienten 3 Antikörper isoliert, die die Neuramidase aller Influenza-Viren neutralisiert. Bei Mäusen verhindern diese Antikörper einen tödlichen Verlauf in 100% der Fälle. Die jährliche Grippeimpfung, die wir uns so geben lassen, löst in erster Linie eine Immunantwort gegen das Hämagglutinin aus. Dieses mutiert aber ständig, weswegen wir uns jährlich neu impfen lassen müssen und man auch nie so genau weiß, wie gut der Impfschutz eigentlich ist. Jeweils einer dieser 3 isolierten Antikörper wirkt aber gegen jede bekannte Form der Neuramidase, sodass wir, wenn dieser Impfstoff, wenn sich das bewahrheitet, einen Universalimpfstoff hätten, den man vielleicht nur einmal geben muss.
Das wäre schon heftig.
Das wäre schon krass. Also ich meine, 20.000 Grippetote in Deutschland jährlich, weltweit ja deutlich mehr, und das sind 20.000 sind jetzt nicht die krassen Grippewellen, wo ganz viele sterben.
Denkt man nicht.
Ja. Und jetzt letztes Jahr, guckt ihr mal unsere Intensivstationen internistisch an, jeder zweite Patient hatte einen Influenza-Nachweis.
Ja.
Gefühlt.
Fast.
Ja,
also
jeder zweite internistische.
Also,
ja. Jetzt.
Aber das Aluminium in den Impfstoffen.
Ja, genau.
Und überhaupt. Und Herdenschutz. Haben doch alle Herdenschutz, brauche ich mich doch nicht mehr impfen lassen. Das ist da überhaupt nicht, ist ja völlig egal. Aber nichtsdestotrotz, geht zum Impfen. Lasst euch impfen. Ich jetzt auch zu. Warst du schon bei der Grippeimpfung, Tom?
Ich war noch nicht da, aber ich bin zurzeit auch in Elternzeit. Ich bin
in der Klinik. Ja. Ich war schon da und ich war erstmal krank. Oh. Aber das war damit nicht assoziiert, da bin ich sicher. Also ich war schon vorher eigentlich krank und hab's dem Betriebsarzt verschwiegen. Also. Gut, aber eine Studie hast du noch.
Eine Studie habe ich noch. Effect of Vitamin C Infusion on Organ Failure and Biomarkers of Inflammation and Vascular Injury in Patients with Sepsis and Severe Acute Respiratory Failure.
Also eindeutig geht heute der Preis für den längsten Studientitel. Also
es geht noch weiter, ich bin noch niemals fertig. The Citrus Ali Randomized Clinical Trial.
Schön. Wer hat sich das ausgedacht?
Sehr handlicher Titel. Veröffentlicht im JAMA Oktober 2019.
Der Titel ging über die erste Seite.
Vor nicht allzu langer Zeit wurde ein Cocktail aus Vitamin C, Thiamin und Steroiden als, ich sag jetzt mal, als Wunderwaffe gegen Sepsis doch relativ gehypt.
Ja, haben wir auch gemacht.
Ja.
Ich bin gespannt jetzt.
Wurde bei uns im Krankenhaus auch gemacht. Und ich habe das auch, ich glaube, im DMW gelesen und war beeindruckt, als das so aufkam. Die Daten waren allerdings hauptsächlich retrospektive Sekundäranalysen, die für Vitamin C gesprochen haben. Das waren eigentlich hier. Das hier ist jetzt eine Multicenter Randomized Trial. 167 Patienten, sowohl mit Sepsis als auch mit ARDS, die innerhalb der ersten 24 Stunden für 96 Stunden entweder Hochdosis Vitamin C oder Placebo erhielten.
Also Globuli.
Ja.
Jetzt werde ich abgemahnt, ne?
Globuli? Naja, also als Placebo kann man das schon einsetzen.
Jetzt wirst du auch noch abgemahnt.
Es gab, Primary Outcome war SOFA-Score nach 96 Stunden. Es gab keinen Unterschied. In beiden Gruppen hatten initial durchschnittlichen SOFA-Score von 10, nach 96 Stunden durchschnittlichen SOFA-Score von 7. Auch CAP-Level und, ich fand es beeindruckend, deswegen habe ich es nicht abgeschrieben, 45 weitere Secondary Outcomes zeigten keinen
signifikanten... 45, das passt zum Titel.
Ja, genau. Also sie haben wirklich sich einfach alles angeguckt, hatten keinen signifikanten Outcome. Das Einzige, was einen leicht signifikanten Outcome hatte, war die 28-Tage-Mortalität, die einen Vorteil für Vitamin C zeigte, mit 29,8% bei Vitamin C versus 46,3% ohne, also bei Placebo. Man sollte jetzt aber bedenken, dass das eine relativ kleine Studienpopulation war, dass Sepsis und ARDS natürlich auch zwei, also das ist relativ unscharf definiertes Patientenklientel war. Das hier ist noch kein Beweis, dass es irgendwas an der 28-Tage-Mortalität macht. Das ist auch noch kein Beweis, dass Vitamin C gar nichts macht, aber es relativiert diese ganzen Sekundäranalysen, die es vorher gab und weswegen Vitamin C gegeben wurde, schon stark. Damals war ja auch das Argument für Vitamin C immer, es gibt Hinweise darauf, dass es wirkt, es ist billig und es macht keine Nebenwirkungen. Das kann man ja sogar verstehen, dass man so argumentiert. Diese Studie relativiert das schon sehr.
Ja, wobei man das sagen muss, die Studie zu den Nebenwirkungen in der Akutsituation sicherlich nicht, über länger vielleicht schon, das weiß man nicht so genau. Also Hochdosis Vitamin C, da gab es ja auch mal Ideen, ob das versteckt Ulcera zum Beispiel machen könnte. Ob das für einen Patienten im septischen Schock relevant ist, ist noch eine andere Frage. Ja. Da würde ich lieber erstmal das Ulkus in Kauf nehmen, wenn es denn so wäre. Und dafür hätte ich dann gerne trotzdem Hochdosis Vitamin C.
Ja, ich glaube, ich wäre jetzt nach dieser Studie zumindest zurückhaltender. Aber das kann man sicherlich so und so sehen.
Ja. Das war unser Journal Club.
Das war unser Journal Club.